Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Es ist so, dass unser Vortragsthema eine besondere Note bekommt, wenn wir daran denken, dass es heute Karfreitagabend ist und wir immer noch in der Corona-Krise stecken. Eine Krise mit einer dreifachen Plage über unser Schweizer Volk. Erstens eine Seuche, zweitens eine Finanzkrise und drittens ist es ein gewissermaßen Gefängnis für alle, die zu Hause angehalten werden, zu Hause zu bleiben. Nun, unter diesen Vorzeichen fragen wir uns, hat sich die Schweiz vom Christentum verabschiedet? Ein paar einleitende Bemerkungen. Viele Stimmen in diesem Land behaupten, die Eröffnungsformel in der Präambel der Bundesverfassung sollte eigentlich gestrichen und weggelassen werden. Unser Präambel beginnt mit im Namen Gottes, mit der Anrufung Gottes, und zwar im Namen Gottes des Allmächtigen. Zudem gibt es viele Stimmen, die sagen, dass der zu Gottvertrauen aufrufende Schweizer Psalm, die alte Landeshymne, abgeschafft werden solle, die habe ausgedient und solle durch eine zeitgemäßere Hymne ersetzt werden. Und da fragen wir uns, was ist der Grund, dass Gott aus dem Leben des Schweizers ausgeschlossen werden soll? Und welche Folgen hat es, wenn man die christlichen Wurzeln
zu Gottvertrauen
weglässt, abschneidet? Weshalb sind eigentlich solche Weichenstellungen im Gang? Und wir fragen uns, was ist der Unterschied zwischen einer Schweiz mit Bibel und einer Schweiz ohne Bibel? Wir gehen zuerst geschichtlich in die Vergangenheit zurück und fragen uns, wann ist eigentlich das Christentum, die Bibel, in die Schweiz gekommen? Es gibt Überlieferungen, die sagen, das sei schon im ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus geschehen. Das sind allerdings Überlieferungen, die in den Bereich von Legenden gehören. Also das ist nicht so zuverlässig, aber mit archäologischen Entdeckungen wird es schon wirklich greifbar, aber erst dann in der Zeit um 350 bis 400 nach Christus. Und da ist zu erwähnen, in Genf unter der Saint-Pierre-Kathedrale, da findet man Überreste aus dem Christentum des 4. Jahrhunderts. Und dann auch in Martigny, in Bellinzona, Lausanne und natürlich auch in Kaiseraugst. Das Christentum kam über die Römer in die Schweiz. Und zwar muss man davon ausgehen, dass insbesondere römische Legionäre, die im Wallis stationiert waren, ihren Glauben mitgebracht haben und so die Helvetier damit konfrontiert haben. Nun, es ist ja so, Jesus Christus hat vor 2000 Jahren den Missionsbefehl gegeben an seine Jünger. Sie sollten in die ganze Welt hinausgehen und seine Botschaft weitersagen. In Matthäus 28, Vers 19 heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und damit wird klar, das Mandat der allerersten Christen war, die frohe Botschaft muss alle Völker, alle Nationen der Welt erreichen, auch die Schweiz. Es ist ja interessant festzustellen, dass der Ausgangspunkt der Evangelisation der Welt das Land Israel war, insbesondere die Stadt Jerusalem. Und die strategische Lage Israels ist einzigartig auf unserem Planeten. Dieses Land befindet sich am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und das ist auch der Grund, warum das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, damit stelle ich schon die Beziehung wieder her zu Karfreitag heute, gestorben und auferstanden ist, diese Botschaft soll alle Welt erreichen. Und so konnte dieses Evangelium gleich im ersten Jahrhundert auf drei Kontinenten ganz schnell verbreitet werden. Aber die Schweiz kam in Europa nicht gleich dran. Zum Beispiel der Apostel Paulus, der große Völkerapostel im ersten Jahrhundert, er hat Europa besucht und er hat die Botschaft verkündigt in dem Gebiet des heutigen oder des späteren Jugoslawien, so muss ich sagen, und dann in Griechenland, in Italien und schließlich ist er sogar bis nach Spanien gegangen. Nun, die Länder rund ums Mittelmeerbecken, die wurden sehr schnell mit dem Evangelium erreicht und es dauerte eben noch ein bisschen, bis es dann auch in das Alpenland der Schweiz gelangte. Und wie gesagt, im 4. Jahrhundert hat man ganz klare, greifbare archäologische Belege für das Christentum, aber das heißt natürlich nicht, dass das Christentum um 350 erst in der Schweiz entstanden ist, sondern aus dieser Zeit haben wir direkte Zeugnisse durch die Archäologie, aber da muss man davon ausgehen, dass es eben bereits in der Zeit davor so war, dass das Christentum die Schweiz erreichen konnte. Es ist ja so, in der Archäologie ist es eine wichtige Sache, dass man weiß, nur ein kleiner Teil von dem, was es einmal gegeben hat, bleibt irgendwo in den Erdschichten erhalten. Und von dem, was in den Erdschichten erhalten ist, wird nur ein kleiner Teil ausgegraben. Und von dem, was ausgegraben ist, wird auch nur ein Teil bearbeitet und dann in der wissenschaftlichen Literatur verbreitet. Nun ist es ganz wichtig zu sehen, wie das Evangelium, wie die Bibel Europa und damit auch die Schweiz verändert hat in den vergangenen 2000 Jahren. Zum Beispiel hat es dazu geführt, dass die Abtreibung abgeschafft wurde. Die Abtreibung war im Römischen Reich, bevor sich das Christentum so ausbreiten konnte, dass es auch Einfluss nahm auf die Gesellschaft, da war die Abtreibung sehr verbreitet. Und auch Kindstötung nach der Geburt. Unerwünschte Kinder wurden nicht nur abgetrieben, sondern die konnten auch nach der Geburt getötet oder ausgesetzt werden. Aber die Christen haben sich aufgrund der Bibel dagegen gestellt. Sie haben den Schutz des Lebens gefordert. Und das Evangelium hat auch dazu geführt, dass es zur Abschaffung von Gewaltspielen in den Arenen kam. Das war ja eine blutige Unterhaltung der alten Römer, dass man gerne zugeschaut hat, wie live sich Schwertkämpfer bekämpften und wie da einer sogar getötet wurde oder wie man mit wilden Tieren kämpfte. Das war Unterhaltung und Christen haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Unterhaltung, das muss aufhören. Und man hat auch begonnen, die Gefängniszellen für Männer und Frauen zu trennen. Das ist eine christliche Erneuerung gewesen. Und wenn man sich vorstellt, was war vorher, man kann sich die grauenhaften Dinge in den Gefängnissen gar nicht richtig vorstellen, was da gegangen ist. Und schließlich auch das Verbot der Gesichtsverätzung von Sklaven und Kriminellen wurde durchgesetzt. Und zwar aus der Überlegung heraus, in der Bibel steht, dass der Mensch im Bild Gottes erschaffen worden ist. Und darum geht es gar nicht, dass das Gesicht des Menschen irgendwie in dieser Weise verunstaltet wird durch Tätowierung und Verätzung. Dann wurde auch der Selbstmord geächtet. Bei den alten Römern konnte Selbstmord eine Ehrensache sein. Und die Christen sagten, nein, du sollst nicht töten, ist ein grundsätzliches Gebot und schließt nicht nur das Umbringen des Nächsten mit ein, sondern auch ich habe kein Recht, mich umzubringen. Die Unzucht wurde geächtet, wie Ehebruch, Prostitution. Dann auch Homosexualität, Pädophilie und Sodomie, also Verkehr mit Tieren. Das war alles im Römischen Reich weit verbreitet und die Christen sagten, das geht nicht. Und so kam es zu einer Veränderung der Gesellschaft. Auch die Würde der Frau wurde wiederhergestellt. Die Stellung der Frau im Römischen Reich war nicht einfach allgemein gut, sondern im Allgemeinen mehr als problematisch. Und so war das zum Beispiel gar nicht üblich, dass wenn ein römischer Mann Leute einlud, dass die Ehefrau mit am Tisch saß. Dinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, die mussten geändert werden. Die Gesellschaft musste geändert werden und das geschah durch das Evangelium. Und auch die Nächstenliebe wurde betont. Und zwar gerade für Schwache in der Gesellschaft wie Waisen, Witwen, Alte, Kranke, Blinde, geistig Behinderte. Und wie hat man da geholfen? Man hat begonnen, Heime zu schaffen und auch Spitäler. Das alte Römische Reich kannte die Institution der Spitäler nicht, so wie das dann eben durchs Christentum eingeführt wurde. Also alle Vorläuferformen waren nichts im Vergleich zu dem, was durch das Christentum in Europa aufgebaut wurde. Und auch die Musik wurde durch das Christentum enorm entwickelt. Und zwar so, dass es eine Entwicklung gab von der einstimmigen Musik vor 2000 Jahren hin zu zwei-, drei- und dann vierstimmigen Musik. Daraus wurde schließlich der vierstimmige Choral entwickelt, der bei Bach eine ganz besondere Vollendung erfahren hatte. Und diese vierstimmige Musik wurde die Grundlage für alle weitere Entwicklung in der Zeit des Barocks, Klassik, Romantik. Und so wurde also eine Formvollendung erreicht in Europa, in der Kunstmusik mit Fugen, Sonaten, Sinfonien und Solokonzerten. Eine Entwicklung, die einzigartig ist in der ganzen Welt. Es gibt keine Parallele dazu. Und warum? Diese Entwicklung, die über Jahrhunderte ging, durchs Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit, diese Entwicklung war geprägt von dem Verlangen, man möchte das Lob für Gott noch würdiger, noch gewaltiger gestalten. Aber auch die Bildung wurde gefördert durch das Christentum. Und das ist bereits begründet in dem Missionsbefehl. Und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das Christentum, das Evangelium, beinhaltet als ganz wesentlichen Teil Belehrung, Weiterführung. Und diese Belehrung hängt natürlich zusammen mit der Bibel und führt dazu, dass eben das Bedürfnis da ist, dass möglichst viele die Bibel lesen können. Und dazu müssen sie eben lesen lernen und schreiben lernen. Und so wurde im Laufe der Jahrhunderte wurden Bibliotheken aufgebaut, die Handschriftenüberlieferung von biblischen und außerbiblischen Werken wurde gefördert und es wurden schließlich auch Schulen, Universitäten und so weiter gegründet. Das kam alles aus dem Christentum heraus. Auch die bildende Kunst wurde bis zur letzten Perfektion aufgebaut und ausgebaut. Und weiterentwickelt. Auch eine Arbeitsethik wurde aufgrund der Bibel begründet. Arbeiten ist nicht einfach etwas Minderwertiges. Im alten Römischen Reich, da dachte man, wer mit den Händen arbeitet, das muss eigentlich ein Sklave sein. Aber die elitäre, adlige Schicht, die arbeitet nicht so. Und dafür hat man die angestellten Arbeiter. Aber durch das Evangelium wurde klargemacht, nein, Arbeit ist eine Art Gottesdienst. Durch unsere Arbeit sollen wir Gott ehren. Und es gibt nicht eben verächtliche Berufe, sagen wir handwerkliche Berufe, überhaupt nicht. Im Gegenteil, all diese Berufe sollen eine Arbeit sein für den Schöpfer und zu seiner Ehre. Und darum hat man auch den Begriff des Berufs entwickelt. Nicht Job. Ein Job kann irgendetwas sein, auch was todlangweilig ist und nicht viel mehr bringt als Geld. Aber eine Berufung ist etwas ganz, eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Und auch die Forderung von Freiheit und Gerechtigkeit für alle, das kam nicht erst aus der Aufklärungszeit, sondern das kommt aus dem Christentum. Und darum hat das auch schließlich, es war aber ein langer Prozess, dazu geführt, dass man in Europa die Sklaverei offiziell abgeschafft hat. So wurde Europa und jetzt insbesondere auch die Schweiz durch das Evangelium, durch die Bibel geprägt und verändert. Aber in unserer modernen Zeit ist wieder etwas ganz Einschneidendes geschehen, vergleichbar mit dem, was eben in den ersten Jahrhunderten mit Europa und mit der Schweiz geschehen ist. Europa wurde christlich geformt und verändert. Und im 20. Jahrhundert kam es genau zum Gegenteil. Und da spielt besonders die Revolution von 1968 eine besondere Rolle. Das war ein bewusster Bruch der Massen mit den christlichen Werten. Die 68er Bewegung, anfänglich einfach eine Studentenbewegung, die hat die ganze Welt ergriffen, aber auch die Schweiz. Und die Steine sind geflogen in Zürich. Und ich erinnere an die älteren Zuhörer, Globus-Krawall. Das waren aufregende Zeiten und junge Leute, Millionen gingen in die Straßen in allen möglichen Ländern und sie forderten eine neue Gesellschaft. Und für sie war klar, das Christentum hat ausgedient. Das Christentum ist Schnee von gestern. Man forderte freien Zugang zu Drogen, um das spießbürgerliche Enge mit Bewusstseinserweiterung zu sprengen. Und das war auch die Zeit, in der Rockmusik, also eine ganz neue Art von Musik aufkam, Rock- und Popmusik, und zwar eine Musik, die eben den Hörer auch in Trance versetzen kann, ähnlich wie Drogen. Und die Kombination Drogen und Rockmusik, die eignet sich ganz speziell als Träger dieser Gedanken. Auch allgemein wurde wach ein Interesse an östlichen Religionen. Hinduismus, Buddhismus, das war die Zeit, als junge Leute ihre Sachen auf den Rücken packten und nach Indien gingen. Und sie dachten, da finden wir das Eigentliche, das Wahre, die Wahrheit. Aber das Christentum, das ist vorbei. Und in dieser Zeit erwachte auch allgemein und eben auch in der Schweizer Bevölkerung das Interesse an Okkultismus, Esoterik. Und die 68er forderten die Auflösung der sexuellen Moral, wie sie durch die Bibel vorgestellt wird, wo die Sexualität in den geschützten Rahmen der Ehe gehört und wo dann die Familie, die Eltern mit den Kindern eine Grundzelle bilden, auf die der Staat zählen und auf der der Staat aufbauen kann. Aber man forderte, alles sei möglich an sexueller Perversion im Prinzip. Man forderte die Auflösung der Ehe und der Familie. Man forderte das Recht auf Abtreibung und dachte, antiautoritäre Erziehung, das ist das wahre Ding. Der Mensch ist im Kern gut. Und darum müssen da die Eltern nicht mit autoritären Strukturen den Kindern sagen, wo es durchgeht. Die Kinder müssen selber ihren Weg entdecken. Und so kam es dann in der Folge eben zur Legalisierung der Abtreibung. In anderen Ländern viel früher, aber schließlich wurde eben Abtreibung auch in der Schweiz möglich. Die Pornografie und Prostitution wurde 1992 in der Schweiz aus dem Illegalen herausgeholt. Und es ist immer noch ein Kampf im Gang, seit 50 Jahren, um die Legalisierung von Hanf und die Zerstörung der sexuellen Moral, die wird nach wie vor vorangetrieben. Also das war nicht einfach eine Sache vor 50 Jahren, sondern das hat sich fortgesetzt. Und die damaligen Studenten in der 68er-Bewegung, die hatten gesagt, wir machen jetzt nach dieser Revolution den Gang durch die Institutionen. Und das haben sie ganz gründlich gemacht. Überall hat man die Vertreter dieser Revolution platziert. Oder die haben sich selber platziert. Und das hat immer mehr dazu geführt, zu einer Diskriminierung von Ehe und Familie in unserer Schweizer Gesellschaft. Und das Aufdrängen der Gender-Ideologie kommt jetzt ganz massiv immer mehr. Und da geht es darum, dass es nicht festgeschrieben ist, ob ein Junge wirklich ein Mann werden soll, ob ein Mädchen wirklich eine Frau werden soll. Das sei letztlich der eigenen Wahl überlassen. Und darum sei alles im Prinzip fließend. Das war alles seit 50 Jahren eine schleichende, aber stets voranschreitende neomarxistische Überfremdung, Transformation der Gesellschaft und auch der Gesetzgebung. Man kann also sagen, 1968 bis heute 2020, da wurde durch all die Jahre hindurch fortgesetzt ein Bruch mit dem Christentum vollzogen. Und ich muss es noch deutlicher sagen, ein Bruch mit der Bibel als Gottes Wort vollzogen. Aber die Folgen in unserer Schweizer Gesellschaft sind enorm. Wer Seelsorge betreibt oder eine Beratungspraxis hat, der weiß um die Vielzahl von Menschen in unserer Gesellschaft, die als Folge dieses Lebensstils daran gescheitert sind. Es gibt unzählige zerstörte Ehen und Familien, einsame Menschen, zerrüttete Existenzen, versunken in Depression, Sinnlosigkeit, Menschen, die Drogen- und Alkoholprobleme haben. Es gibt eine hohe, sehr hohe Selbstmordrate, gerade in der Schweiz. Und jedes Jahr werden Tausende von Babys im Mutterleib getötet. Was steckt dahinter? Ja, wie gesagt, diese Revolution von 1968. Aber wer hat denn das irgendwie vorbereitet? Und da können wir auch weiter zurückgreifen und sehen, es gab Menschen, die haben sich das vorher ausgedacht. Und da muss man unbedingt die Gründung der Frankfurter Schule 1923 erwähnen. Das war ein Institut, das der Uni Frankfurt angeschlossen war. Und da haben Leute wie Max Horkheimer, Theodor Adorno, dann auch Erich Fromm und Herbert Marcuse, die haben sich gesagt, irgendwie ist mit Marx etwas falsch gegangen. Karl Marx, hatte ja eine Lehre aufgebaut, wie sich die Gesellschaft und die Geschichte in Phasen weiterentwickeln würde, bis dann schließlich einmal die sozialistische und dann kommunistische Gesellschaft entstehen würde, weltweit. Also ein Paradies. Aber diese Denker haben gemerkt, irgendetwas ist an dieser Idee falsch. Das entwickelt sich ja gar nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Das wurde ihnen klar in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und in der Zeit, bevor dann Hitler aufstieg und der Nationalsozialismus kam. Und so haben die gesagt, man muss einfach Marx neu interpretieren, und zwar anhand von Sigmund Freud. Und die Revolutionäre, die wirklichen Revolutionäre, die eine sozialistische Gesellschaft heranbringen können, das sind nicht die Fabrikarbeiter, nicht das Proletariat, sondern das sind ganz andere Leute. Und da müssen wir statt Klassenkampf und Revolution, wie sich das Marx vorgestellt hat, müssen wir das viel subtiler angehen. Und zwar mit einer sexuellen Revolution, mit einer feministischen Revolution, einer Drogenrevolution und einer religiösen Revolution. Herbert Marcuse sagte, der Mensch müsse von allen seinen Zwängen befreit werden. Und das Ziel war, die total erotisierte Spaßgesellschaft als sozialistische Endgesellschaft. Und für ihn waren die wahren Revolutionäre eben die Menschen der Randgruppen in der Gesellschaft. Später sollte man solche Menschen Hippies nennen oder eben Leute aus der Befreiungsbewegung der Dritten Welt. Diese entsprachen den Revolutionären des Neomarxismus und auch die Feministinnen. Und so wurde Herbert Marcuse ein Leitbild der 68er Bewegung. Weiteres zu erwähnen, Simone de Beauvoir. Das war eine Freundin von Jean-Paul Sartre. Sartre ist ja bekannt geworden im 20. Jahrhundert als Philosoph der Sinnlosigkeit. Sie lebte mit ihm in Freundschaft, aber bewusst in einer Dreierbeziehung. Und sie lebte also in einer Beziehung ohne Heirat und das in einer Zeit, wo das in der Gesellschaft nicht akzeptiert war und auch durch die Gesetzgebung nicht vorgesehen war. Und damit wollten sie durch ihr Beispiel einen Dammbruch erzeugen. Diese Frau hat auch gesagt, die Ehe, das sei Einengung. Sie äußerte sich pro Homosexualität und pro Abtreibung. Das war natürlich in der Zeit in unserer Gesellschaft etwas Aufsehenerregendes. Heute ist das nicht mehr so, aber damals war das so. Und sie bekannte sich auch dazu, und zwar öffentlich, dass sie abgetrieben habe. In einer Zeit, wo das vom Gesetz her verboten war. Und sie entwickelte das Feindbild der 3K. Kinder, Küche, Kirche. Ein weiterer wichtiger Vordenker war Hermann Hesse. Er stammte aus einem christlichen Elternhaus. Seine Eltern waren sogar Missionare in Indien. Sie kamen dann zurück nach Calw, Süddeutschland. Und da wurde Hermann geboren. Aber dieses Kind war schwierig. Das gibt es ab und zu, dass ein Kind schwierig ist. Aber es war sehr schwierig. Und zwar so schwierig, dass die Mutter kam überhaupt nicht zum Ziel mit ihm. Sie war völlig überfordert. Und das hat sich dann aber weiter fortgesetzt im Leben von Hermann. Auch im Erwachsenenalter war sein Leben chaotisch. Ein Leben mit chaotischen Frauenbeziehungen und Drogen, Alkohol. Und dieser Mann wurde ein wichtiger Schriftsteller der deutschen Literatur. Und so war das eben gerade auch in der in den 60er, 70er Jahren ganz normal hier in der Schweiz. Auf den Gymnasien, man musste Bücher lesen von Hermann Hesse, wie zum Beispiel Siddhartha, das war eine Verherrlichung des Buddhismus und Hinduismus, dann Steppenwolf, der sogenannte Drogenpapst, damals in den 60er Jahren in Kalifornien, Timothy Leary, mein Professor, der hat seinen Studenten geraten, sie sollen LSD nehmen, um aus diesem spießbürgerlichen, engen Denken herauszukommen zur Weite dieser neuen Zeit. Und sein Tipp war, lest den Steppenwolf von Hermann Hesse. Und so sind das ein paar Beispiele, es gibt natürlich noch viel mehr, die hinter dieser Bewegung waren, hinter dieser Revolution von 1968. Und diese Bewegung, die die Schweiz total verändert hat, und auch Europa, und man kann sagen, die globalisierte Welt verändert hat, diese Veränderung geht weiter und heute ganz besonders unter dem Begriff des Genderismus. Es mag sein, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass Sie nicht wissen, was eigentlich Gender heißt oder Gender Mainstreaming. Das ist auch bewusst so gewollt. Das müssen Sie auch nicht wissen, aus Sicht der, die hinter dieser Ideologie stehen. Wichtig ist einfach, dass sich dieses Gedankengut verbreitet. Und da geht es eben darum, dass eine konsequente Auflösung von Ehe als Einheit von Mann und Frau, Familie von Vater und Mutter mit ihren Kindern zusammen, dass das vorangetrieben werde. Dass auch die Identität des einzelnen Menschen völlig verändert werde. Dass man also nicht die Identität hat von Anfang, ich bin ein Junge, ich bin ein Mädchen und später, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Und das Ziel ist letztlich eine sogenannte neue Weltordnung. Dieser Begriff ist natürlich ein sehr heißer Begriff, denn manche mögen den heute gar nicht mehr hören. Einige große amerikanische Politiker haben in den vergangenen Jahren den Ausdruck oft verwendet und dann kam auch viel Kritik aus dem Volk und dann hat man den Ausdruck auch wieder weniger verwendet. Aber auch wenn der Ausdruck nicht mehr so oft verwendet wird, die Ideologie einer neuen Weltordnung ist voll am Leben. Und die Instrumente sind die UNO und die EU, die diese Dinge mehr und mehr durchsetzt. Und das wird mehr und mehr dazu führen, zur Zerstörung der Sexualmoral und der Familie. Das ist alles im Lehrplan 21 auch mit verankert und auch in der ganzen Konzeption einer neuen Art von Aufklärung durch die Schule, die möglichst bei den ganz kleinen Kindern sehr früh beginnt. Das ist alles dazu angelegt, das Bisherige zu demontieren. Und Christen werden dadurch zu einer Randgruppe gemacht in der Gesellschaft. Und zwar zu einer störenden Randgruppe. Und natürlich ist das ein Zertreten der Grundrechte. Denn wir haben Grundrechte und das bedeutet, dass jeder im Staat eben einen Anspruch hat auf persönliche Achtung. Und das ist biblisch gesehen etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn jemand anders denkt und diese Dinge anders sieht und das, dann hat er seinen Anspruch auf Achtung als Mensch nicht verspielt. Aber diese Entwicklung geht immer mehr in diese Richtung und das hängt dann auch damit zusammen, dass Freiheiten in der Religion immer mehr eingeschränkt werden. Dass also auch die Freiheit, sich auszudrücken in der Öffentlichkeit was die Bibel zu dem und dem Thema sagt, dass das immer mehr in Frage gestellt wird. Und auch durch die Gesetzgebung in diese Richtung des Freiheitsentzugs verändert wird. Und das Lebensrecht, das Recht der Erziehung durch die Eltern und nicht durch den Staat und auch die Freiheit in der Wissenschaft wird auch immer mehr untergraben. Dass also gewisse Dinge, die werden gar nicht zugelassen, dass hier frei geforscht werden kann. Gerade im Bereich von Schöpfung, Evolution ist diese Freiheit schon längst verloren gegangen. Und was auch angestrebt wird, ist eben, dass immer mehr ein Totalitarismus entsteht, aber alles im Gewand der Freiheit, der Toleranz, alles im Namen von Gerechtigkeit, Gleichheit, Antidiskriminierung und Vielfalt. Ohne dass man dabei merkt, dass aber die Christen dabei diskriminiert werden. Und dass man eigentlich damit sagt, wir wissen es besser. All das, was die Generationen vor uns festgehalten haben, mit Überzeugung und was sich auch bewährt hat im praktischen Leben, das wird eigentlich verachtet und man denkt, wir wissen es nun besser. Und damit hängt auch zusammen, dass immer mehr eine Unterordnung entsteht der Staaten unter überstaatliche Organe. Und so sehen wir, dass die Freiheit, die in der Schweiz so groß gepriesen wurde, in der Vergangenheit, in unserer Geschichte. Die Schweiz ist ein Land der Freiheit. Diese Freiheit geht uns mehr und mehr verloren. Und zwar durch Abkommen mit der EU, durch Abkommen mit der UNO. Immer mehr sind wir eingeschränkt in unseren Möglichkeiten und unserer Freiheit. Und das passt natürlich alles in diese Ideologie, die eben mit dem alten Marx und denen, die ihn später verändert haben, zusammenhängt. Das Ziel ist ja letztlich, dass die Staaten einmal im Idealfall aufgehoben werden sollen. Und das ist ja interessant, dass in der Landeshymne, die man heute vorschlägt, als Alternative zur traditionellen Landeshymne, da wird etwas gesungen auf völligen Allgemeinplätzen, die gar nicht jetzt so typisch schweizerisch sind. Man könnte sagen, jeder Chinese könnte sich mit dieser neuen Hymne auch identifizieren. Und jeder Russe. Einfach vielleicht das Kreuz vom Wappen, das erwähnt wird, das nicht ganz, aber es ist so auf Allgemeinplätzen gehalten und das Nationale ist offensichtlich bewusst weggelassen worden. Aber das führt alles, all diese Entwicklungen zu einer Diskriminierung der Christen und dieser Kultur, die die Schweiz jahrhundertelang geprägt hat. Und das hat alles praktische Folgen gehabt. Und zwar so, dass Gott verdrängt worden ist aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aus Politik, aus dem Bildungswesen, in der Schule, in den Hochschulen, im Gesundheitswesen, ja, ganz konkret, darf eine Krankenschwester, wenn sie mit einer sterbenden Person zu tun hat, ihr von ihrem Glauben her raten? Sehen? Da kriegen wir schon ein Problem. In einem Land, das eine solche Vergangenheit hat wie die Schweiz, Gott wird so verdrängt, auch aus dem Gesundheitswesen und natürlich auch aus den Medien. Nun schauen wir uns die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft an, vom 18. April 1999. Und hier zitiere ich den Stand von 3. März 2013. Die Präambel beginnt mit: Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken. Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihrer Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Gewiss, dass frei ist, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Geben sich folgende Verfassung, und dann kommt die Verfassung. Diese Präambel ist ganz, ganz wichtig und sie beginnt also mit der Anrufung Gottes des Allmächtigen. Diese Präambel geht zurück auf den viel älteren Bundesbrief von 1291. Hier abgebildet im originalen lateinischen Text. Und da sind einige Formulierungen ganz besonders hervorzuheben. Dieser Bundesbrief beginnt mit In nomine Domini, Amen. Im Namen des Herrn, Amen, so sei es. Nun, damit wird klar, Dominus, hier Genitiv Domini, ist die lateinische Übersetzung in der Bibel von dem Gottesnamen Jahwe. In der Synagoge liest man diesen Namen als Adonai, Herr. Und in Bibelübersetzungen wurde das üblich, dass man Herr mit Großbuchstaben als Übersetzung setzt, dieses Eigennamens des Gottes der Bibel. Und nun steht hier nicht einfach im Namen Gottes, das könnte ja ziemlich weit gefasst sein, sondern im Namen des Herrn. Und dadurch, dass dann noch abgeschlossen wird mit Amen, das ist nicht lateinisch. Amen ist hebräisch. Und damit wird ganz klar der Rückbezug gemacht zur hebräischen Bibel. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben worden, das Neue auf Griechisch. Und dieses Wort Amen ist hebräisch und macht ganz klar, es geht um diesen Gott der hebräischen Bibel. Und dann heißt es weiter, unten im Bundesbrief, supra scriptis, statutis, pro communi utilitate, salubriter ordinatis, concedente domino in perpetuum duraturis. Auf gut Deutsch, diese oben beschriebenen Ordnungen für gemeinsames Wohl und Nutzen sollen, so der Herr will, ewigen Bestand haben. Und diese Formulierung, so der Herr will, ist eigentlich nichts anderes als eine Übernahme aus dem Jakobusbrief im Neuen Testament, wo Jakobus erklärt, wir sollen nicht einfach hochmütig sagen, wenn man Händler ist, morgen gehen wir dahin und dann da und treiben Handel, sondern wir sollen in Bescheidenheit, weil wir die Zukunft nicht in der Hand haben, sagen, wenn der Herr will und wir leben, so werden wir das und das tun, wenn der Herr will. Das ist genau dieser Ausdruck, concedente domino, so der Herr will. Und dann bei der Datierung heißt es schließlich noch, actum anno domini, und dann kommt die Zahl 1291, incipiente mense Augusto, also geschehen im Jahr des Herrn 1291, am Anfang des Monats August. Und damit wird also gerechnet ab Christi Geburt. Und damit wird klar gemacht, dass Dominus hier, Herr, Jesus Christus gemeint ist. Und nicht irgendetwas Göttliches oder so, dass man eben heute sagen könnte, ja, die Präambel, wenn die spricht von Gott, dem Allmächtigen, da kann jeder darunter verstehen, was er will. Irgendeine unpersönliche Kraft in Steinen und Flüssen und Bäumen oder irgendein Gott im Buddhismus, im Hinduismus. Nein, es ist ganz klar definiert. Jesus Christus ist dieser Herr. Nun noch ein Hinweis, der Staatsrechtler, Professor Dr. Werner Kägi, er lebte 1909 bis 2005. Dieser große Spezialist für Schweizer Recht hat zum ersten Satz der Verfassung gesagt, das sei die Fundamentalnorm unserer Verfassung. Das heißt, das ist die absolute Basis, auf der ist alles aufgebaut. Und er sagt, es ist der wichtigste Satz, der alle folgenden Bestimmungen an den richtigen Ort setzt. Also das gesamte Schweizer Recht muss aus der Perspektive dieser Einleitung gelesen werden. Dann versteht man das Recht so, wie es gemeint ist. Und er sagt, für die Zukunft der Schweiz sei es entscheidend, ob diese Grundnorm in ihrem umfassenden Anspruch in weiten Kreisen der Bevölkerung wieder lebendig wird. Also er sah, die Schweiz ist daran, sich vom Christentum zu verabschieden, aber es hat enorme Konsequenzen auch für unsere ganze Rechtsprechung und Rechtsgebung. Der weise König Salomo schrieb vor 3000 Jahren im Buch der Sprüche 14,34, Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist der Völkerschande. Es kommt darauf an, wie ein Volk lebt und wie es glaubt. Das ist nicht einfach Nebensache, kommt nicht darauf an. Und jetzt ein Beispiel aus moderner Zeit. Das Beispiel von Haiti. Haiti ist eines der ärmsten Länder der westlichen Welt. Ja gut, eines muss ja das Ärmste sein. Oder eines der Ärmsten. Die Lebenserwartung in Haiti liegt durchschnittlich bei 53 Jahren und die Kindersterblichkeit bei 12,3%. Das ist schrecklich. Das ist unglaublich hoch. Jeder zweite Haitianer ist ein Analphabet. Nun ist es interessant zu sehen, in der Geschichte dieses Staates war es so, dass am 14. August 1791 dieses Land, dieser Staat, durch Sklaven an Satan geweiht wurde. Da kann einer sagen, das hat gar nichts zu sagen. Nun, das geschah so nach einer langen Revolte gegen Frankreich. Haiti wurde dann frei seit dem 1. Januar 1804. Nun, im März 2003 wurde offiziell von der Regierung der Voodoo-Kult als zweite Staatsreligion anerkannt in diesem Land. Und wer weiß, was Voodoo-Kult ist, der weiß, das ist eine Religion, in der schwarze Magie ganz im Zentrum steht. Magie, um anderen zu schaden. Und dann im August 2003 wurde auf Regierungsebene diese Weihe des Staates an Satan erneuert. Das war 2003 und 2010 kam dieses verheerende Erdbeben mit 310.000 Toten. Und jetzt müssen Sie gut zuhören. Ich habe nicht gesagt, das ist die Folge dieser Weihung, sondern ich zitiere lieber Menschen in Haiti, die gesagt haben, das war deswegen. Haitianer haben das so gesagt. Und wenn man so mit Abstand darauf schaut, es ist erschreckend. Und es zeigt, es kommt darauf an, auf welche Basis, ein Staat gestellt wird. Wir wollen nun die Landeshymne durchgehen, als eine weitere Säule, auf der die Schweiz als Land mit christlicher Tradition aufgebaut ist. In der ersten Strophe heißt es, Gott wird angesprochen, der Schöpfer, trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet, eure fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland, Gott den Herrn im hehren Vaterland. Wenn man diese erste Strophe vergleicht mit dem Römerbrief, der Apostel Paulus spricht in Römer 1 über die Völker dieser Welt, und zwar speziell über die Völker, die keine Bibel haben. Und er sagt, sie können den Schöpfergott trotzdem kennen. Die Ordnung in der Natur ist ein ganz klarer Hinweis, da muss es einen Ordner geben. Höhere Ordnung entsteht nicht einfach so, sondern durch Planung. Wir wissen, Chaos entsteht in unserem Alltag, alleweil, da muss man eben gar nicht dafür sorgen, das kommt automatisch, aber Ordnung, da muss man denken. Die gesamte Ordnung des Weltalls spricht davon, dass es einen Ordner, einen Schöpfer gibt dahinter. Und so sagt Paulus in Römer 1, Vers 20, denn das Unsichtbare von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, kann man seit der Erschaffung der Welt mit dem Verstand wahrnehmen. Also kurz gesagt, wer denkt, muss glauben. Und diese erste Strophe stellt genau das dar. Wenn wir die Schöpfung ihrer Schönheit anschauen, dann können wir merken, dass dahinter ein Schöpfer steht. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Die Bibel macht ganz klar, Gott ist nicht Teil der Natur. Aber die Natur offenbart Gott. Die Bibel beginnt mit, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also zwischen Gott und der Natur, Himmel und Erde, wird klar unterschieden, wie in der Grammatik, zwischen Subjekt und Objekt. Die Natur ist nicht Gott, aber durch die Natur können wir Gott, der dahinter ist, erkennen. Da kann einer sagen, ja gut, das funktioniert vielleicht für die, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Aber jemand, der mit der Bibel gar nichts zu tun hat, der käme doch gar nicht auf solche Ideen. Nun, ein Beispiel. Cicero, dieser berühmte römische Philosoph und Staatsmann, 106 bis 43 vor Christus, er zitiert in einem seiner Werke mit dem Titel De Natura Deorum, über die Natur oder das Wesen der Götter. Da zitiert er einen gewissen Quintus Lucilius Balbus und sagt, ist es möglich, dass wir zum Firmament aufschauen und die Himmelskörper betrachten, ohne zu einer Überzeugung von Gottes Dasein zu kommen? Sind wir nicht genötigt, anzuerkennen, dass es eine Gottheit gibt? Ein vollkommenes Wesen, einen alles beherrschenden Verstand, einen Gott, der überall ist, und alles durch seine Macht regiert. Wer das bezweifeln wollte, könnte gerade so gut leugnen, dass es eine Sonne gibt, die uns leuchtet. Die Zeit zerstört alle falschen Anschauungen, bestätigt aber die, welche in der Natur der Dinge begründet sind. Ganz erstaunlich, diese Klarheit des Ausdrucks und der Überzeugung von einem Mann, der keine Beziehung zur Bibel hatte. Aus der römischen, heidnischen Kultur. Gehen wir schnell über Jahrhunderte hindurch in der Geschichte bis zu Ludwig van Beethoven, 1770 bis 1827. Gut, er wuchs auf in einem christlichen Umfeld, aber Er war nicht das, was wir bezeichnen würden, einen überzeugten, bibelgläubigen Christen. Und trotzdem sagte er, und zwar, man bedenke, dieser Mann, der zum Beispiel die Fünfte komponiert hat, der wusste, dass mit Zufall und mit zufällig Noten auf ein Blatt schreiben entsteht nicht diese Ordnung einer Sinfonie. Und er sagt, es war nicht das zufällige Zusammentreffen von Atomen, das die Welt schuf. Betrachtet man die Ordnung und die Schönheit im System des Universums, so muss es einen Gott geben. Ganz klar, der Verstand führt dazu, sagt er. Ein anderes Beispiel noch, und zwar von dem aufklärischen Philosophen Voltaire, der ein ausgesprochener Spötter war. Das Christentum verachtete, die Bibel verachtete, und dennoch hat Voltaire 1694 bis 1778 geschrieben, L'univers, m'embarrasse. Et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Das Universum bringt mich in Verlegenheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Universum, das einer Uhr gleicht, existieren soll, ohne dass es dahinter einen Uhrenmacher gibt. Wir können ja die Zeit bestimmen anhand der Bewegung der Himmelskörper. Also auch da, der Verstand hat ihn dazu geführt. Und nehmen wir nur jetzt in dieser Frühlingszeit das Beispiel von einem Schmetterling. Schmetterlinge dürfte es in einer Welt, in der es Gott nicht gibt, auch nicht geben. Wir wissen, wie das beginnt mit dem kleinen Ei und daraus kommt eine Raupe. In dem Erbgut, das untergebracht ist in dem kleinen Ei, ist alles drin enthalten, um eine Raupe zu bauen. Mit ihren Beinen, mit ihrem Verdauungssystem, mit allem. Aber dann kommt der Moment, wo diese Raupe sich beginnt zu verpuppen. Und was geschieht innerhalb der Puppe? Alle Organe werden aufgelöst. Und dann, was da aufgelöst ist, verbindet sich wieder neu und am Schluss schlüpft ein Schmetterling. Alles programmiert, dass zuerst überhaupt eine Raupe entsteht und die Raupe mit all ihren Funktionen, die funktioniert und kann fressen und fressen und fressen. Und dann kommt diese Umwandlung und ein so kompliziertes Flugwesen wie ein Schmetterling entsteht daraus. Der Verstand sagt, zufällig, unmöglich. Und das führt uns wieder eben zu dem Schweizer Psalm. Ich habe die erste Strophe gelesen. Die zweite sagt, kommst im Abendglühen daher, find ich dich im Sternen her, dich, du Menschenfreundlicher, Liebender. In des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig träumen, denn die fromme Seele ahnt, Gott im hehren Vaterland und so weiter. Was auch auffällt, sind diese schönen Gottesnamen. Hocherhabener. Es wird nicht einfach über Gott gesprochen. Er wird genannt Hocherhabener. Herrlicher. Gott, der ganz allgemeine Ausdruck, Gott. Aber dann Gott, der Herr, was wieder einen Rückbezug gibt zu Dominus, der Gott der Bibel. Und dann menschenfreundlicher, liebender. Genauso wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott ist ein menschenfreundlicher, ein liebender, der jeden Menschen liebt. Egal welche Herkunft, von welchem Land, von welcher Hautfarbe, von welcher Orientierung. Gott liebt jeden Menschen, ganz grundsätzlich. Und weiter, in der dritten Strophe wird er genannt, unergründlicher, ewiger. Ewiger ist übrigens die genaue Übersetzung von dem hebräischen Yahweh, der Gottesname, der Seiende, der Ewige. Und weiter wird er genannt in der vierten Strophe, Hort und Wehr. Das sind Begriffe, die man kennt aus dem Buch der Psalmen. Es ist alles biblisch verankert. Und weiter, allmächtig waltender, rettender. Und wenn man das vergleicht mit zum Beispiel der Hymne der Sowjetunion, dann merkt man, welch Unterschied zwischen der Schweiz und einem Staatsgebilde wie die Sowjetunion, die aus dem Marxismus heraus aufgebaut wurde. Das steht in der ersten Strophe, und zwar ist das die Hymne, muss ich betonen, von 1943. Die wurde nämlich immer wieder geändert. Die unzerbrechliche Union der Freien Republiken vereinigte für die Ewigkeit die große Rus. Hoch lebe sie, vereinigt durch den Willen der Völker, die einige mächtige Sowjetunion. Und dann kommt der Refrain. Rühme dich, unser freies Vaterland, sichere Festung der Völkerfreundschaft. Die Fahne der Räte, die Fahne der Nation soll uns führen von Sieg zu Sieg. Man könnte meinen, der Dichter hätte das Lutherlied gekannt. Ein starke Burg ist unser Gott. Aber hier ist nicht Gott die Burg, sondern die Sowjetunion wird an die Stelle Gottes gesetzt. Das ist, im Atheismus wird letztlich der Mensch oder der Staat zu Gott gemacht. Darum wird die Sowjetunion gerühmt als sichere Festung der Völkerfreundschaft. Zweite Strophe. Durch die Gewitter schien uns die Sonne der Freiheit. Oh, wie in der Schweizer Hymne. Da wird auch vom Gewitter gesprochen. Aber hier, durch die Gewitter schien uns die Sonne der Freiheit und Lenin, der Große, erleuchtete uns den Weg. Uns erzog Stalin zur Treue zum Volk, zur Arbeit und Heldentaten regte er uns an. Da werden zwei Männer, die viel Blut an ihren Händen haben, werden verehrt. Eigentlich göttlich verehrt. Dritte Strophe. Wir stärken unsere Arme in den Schlachten, fegten die niederträchtigen Eindringlinge aus dem Weg. In den Kämpfen entscheiden wir das Schicksal der Generation. Wir führen unser Vaterland zum Ruhm. Und 1989 brach die Sowjetunion zusammen. Das war diese feste Burg, die eben den Menschen nicht Festigkeit geben konnte, auch nicht Völkerfreundschaft. Verschiedene Völker sind dann in gegenseitige Kriege verfallen. Alte Feindschaften konnten richtig aufbrechen. Und so ist die Hymne der Schweiz wirklich etwas, was man dankbar annehmen muss. Und jetzt ist die Gelegenheit, dass Sie zu Hause diese Hymne singen können, und zwar begleitet von dem Blechblasorchester, das Sie gleich hören werden. Nach dieser wunderbaren Hymne wollen wir uns noch besinnen auf eine weitere staatliche Säule, die die christliche Vergangenheit der Schweiz bis zum heutigen Tag dokumentiert. Und das ist insbesondere der eidgenössische Dank-, Buß- und Bettag. Das ist nicht ein bestimmtes Datum, sondern das ist immer der dritte Sonntag im September. Und ich muss betonen, das ist also nicht ein kirchlicher Feiertag, sondern ein staatlicher Feiertag. Und warum hat die Schweiz sich diesen besonderen Tag so verordnet? Nun, die biblische Grundlage dafür liegt in 2. Chroniker 7, Vers 14. Und zwar geht es dort im Zusammenhang darum, wenn Gott zum Beispiel über ein Land, es geht dort besonders um das Land Israel, eine Seuche bringt, eine Plage. Also genau das, was wir mit den momentanen Plagen erleben, weltweit und eben gerade in der Schweiz. Und dann gilt 2. Chroniker 7, Vers 14. Gott sagt, wenn mein Volk sich demütigt und betet und sucht meine Gegenwart und kehrt um von seinen bösen Wegen, so werde ich vom Himmel her hören und seine Sünden vergeben und sein Land heilen. Das ist nicht einfach irgendeine emotionale Sache, wo man sich jetzt allgemein ökumenisch so zum Gebet vereinigt. Nein, da ist viel mehr dahinter. Es geht um die Umkehr des einzelnen Menschen. Und zwar, der erste Punkt ist, wenn mein Volk sich demütigt, dass man also anerkennt, wie klein wir Schweizer sind und wie groß der Schöpfer ist. Und dann eben nicht einfach denkt, ich meditiere mal etwas, sondern und betet. Betet heißt direkt mit Gott sprechen. Da brauchst du kein Handy. Aber Gott, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, hört. Und er hört jede Sprache. Aber eben demütigen und dann beten. Und drittens, sucht meine Gegenwart. Also ganz bewusst, Gott ist allgegenwärtig, aber ganz bewusst die Nähe Gottes suchen. Nicht vor Gott fliehen, sondern die Nähe Gottes suchen. Und weiter umkehren von seinem bösen Weg. Ja, da muss man überdenken, was ist der Weg, auf dem ich gegangen bin bis jetzt? Und wie ist das im Vergleich zur Bibel? Und dann erkennt man, was in Gottes Augen böse ist. Dinge, die wir als absolut gut anschauen, können böse sein. Nicht in unseren Augen, aber in den Augen eines absolut gerechten Gottes. Eben von diesem allmächtigen, allweisen Gott, von dem wir in der Hymne gesungen haben. Und ich möchte am Schluss zeigen, wenn wir auch heute nicht mehr warten können, dass dieser Gebet- und Bußtag alle Schweizer im Herzen erreicht, dann im kommenden September. Warum soll man überhaupt so lange warten? Jetzt wäre der Moment. Aber das muss eben nicht eine institutionalisierte Sache sein, sondern die Entscheidung des einzelnen Menschen. Und es gibt eine Verheißung. So werde ich vom Himmel her hören, sagt Gott. Und seine Sünden vergeben und das Land heilen. Nun, der erste Punkt ist, wir müssen sehen, dass Gott existiert. Und dass es eben nicht durch Zufall gehen konnte. Diese Welt konnte nicht durch Zufall entstehen. Das geht absolut nicht. Und es widerspricht dem Verstand. Und das ist das Erste. Gott ist da. Denn ein geordnetes Universum existiert. Und zweitens, dieser Gott ist heilig. Und zwar genauso, wie das in der Hymne auch beschrieben wird. dieser Gott, der in der Hymne, der Schweizer Hymne gepriesen wird, das ist der Gott der Bibel, der eben heilig ist. Und er kann das, was im Widerspruch ist zu seinem Wesen, nicht ertragen. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Also Gott kann auch keine Gemeinschaft haben mit uns, wenn wir an Dingen festhalten, die eben in seinen Augen Sünde sind. Und ein drittes Prinzip, das wir uns bewusst werden müssen, die Bibel lehrt, der Mensch, jeder Mensch, ist vor Gott schuldig. In Römer 3, 23 heißt es, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist schwierig zu ertragen, denn das bricht unseren eigenen Stolz. Aber die Bibel sagt das. Und wenn wir ehrlich sind und unser Leben anschauen im Licht der Gebote Gottes, zum Beispiel der 10 Gebote, aber auch im Licht der Hunderten von Geboten Gottes in der Bibel, dann müssen wir wirklich zustimmen. Es ist so. Auch ich habe mich vor Gott verschuldet. Es gibt keinen, der sagen könnte, er hätte sich nicht vor Gott verschuldet. Aber vierter Punkt. Und jetzt? Ja, eben zu Gott zurückkehren. Aber wir schaffen das nicht. Römer 3, 23 sagt nämlich nicht nur, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, sondern führt weiter und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir Menschen können uns bemühen, wie wir wollen, aber das überbrückt den Graben zwischen Gott und uns nicht, sondern wir stürzen vielmehr ab im Graben. Also es geht nicht darum, dass man denkt, ich bemühe mich, ich mache dort etwas Gutes und da etwas Gutes und dann zählt das vielleicht einmal vor Gott. So im Sinn, tue Recht und scheue niemand. Es geht nicht. Und weil wir es nicht schaffen, hat Gott die Brücke geschaffen von oben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, ist Mensch geworden, damit er als Mensch, und zwar als absolut vollkommen gerechter Mensch, die Strafe, die wir verdient haben, auf sich nehmen konnte. Und er musste am Kreuz sterben. Das Kreuz ist die Überbrückung dieses Grabens. Und in den 3 Stunden der Finsternis, und das ist ja das Thema von Karfreitag heute, von 12 bis 3 Uhr kam diese Finsternis. Und dort hat Gott Jesus Christus als Mensch am Kreuz beladen mit fremder Schuld. Er, der Gerechte. Die Schuld kam auf ihn, als wäre es seine eigene Schuld. Und darum hat Gott ihn, den Menschen Jesus Christus, am Kreuz verlassen. Und er rief in diesen Stunden der Finsternis, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine Frage, nicht weil er es nicht wusste, was die Antwort wäre, sondern eine Frage, die in uns die Antwort wecken sollte. Dass wir persönlich sagen, wegen mir. Und dass wir persönlich sagen können, jawohl, meine persönliche Schuld hat Gott auf ihn gelegt. Und er hat die Strafe, die ich in Ewigkeit im Feuersee verdient hätte, die hat er getragen in den Stunden der Finsternis am Kreuz. Und am Schluss konnte er sagen, es ist vollbracht. Dieses Werk reicht vollkommen aus. Und ich habe mir heute Nachmittag so überlegt im Garten, an Karfreitag damals, vor fast 2000 Jahren, da hat Jesus Christus an einem Tag alle Schuld abgeschafft. So steht das im Propheten Zacharja, Kapitel 3 am Schluss, dass an einem Tag alle Ungerechtigkeit des Landes hinweggetan werden wird. In Hebräer 9 heißt es, dass er die Sünde abgeschafft hat durch sein Opfer. Das ist ein radikaler Ausdruck, aber so etwas Befreiendes. Und das ist genau die Botschaft, die wir in unserem Schweizer Wappen haben. Dieses weiße Kreuz auf rotem Untergrund ist ein direkter Bezug zu dem Kreuz Christi. Das ist nicht eine nachträgliche Interpretation, sondern historisch, wenn man auf die Wurzeln zurückgeht des Schweizer Kreuzes im 14., 13. Jahrhundert, trifft man darauf, das sollte das Kreuz Christi darstellen. Dass eben die Lösung ist, weil wir nicht zu Gott kommen können, wir schaffen es nicht, kam er zu uns. Und auf dem Golgatha-Felsen, draußen vor dem Gennat-Tor von Jerusalem, auf dem Felsen, hat Jesus Christus alles bezahlt. Noch einmal Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott, Jesus Christus, musste Mensch werden, weil als Gott konnte er nicht sterben. Gott ist unsterblich. Und er wurde Mensch. Wie kann Gott Mensch werden? Ja, wenn man allmächtig ist, geht das. Das ist eine Frage der Allmacht Gottes. Er wurde Mensch, damit er als Mensch für Menschen sterben konnte. Und darin hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen. Und diese Liebe wird, wo wir das Schweizer Kreuz sehen oder aufstellen, und wir sollten es mit Überzeugung tun, verkündigen wir diese Botschaft, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Und das nehmen wir nicht einfach national, nur für uns, sondern da sind wir absolut international. Denn Gottes Liebe sprengt alle Grenzen. Das Nationale hat für sich eine Bedeutung. Eine Regierung hat die Aufgabe, für seine Bürger und die Bürger des Staates besonders da zu sein. Aber dabei sollten wir nie den Blick für alle behalten. Und darum bin ich froh, dass es in keiner Strophe der Hymne heißt, die Schweiz über alles. Das geht nicht. Und darum hat man auch in dieser wunderbaren Hymne unserer Freunde im Norden diese frühere erste Strophe gestrichen. Und die Hymne ist nur noch die dritte Strophe von damals. Das über alles, nein, das geht nicht. Ein Nationalismus muss aufpassen, dass er nie etwas Stolzes und Überhebliches wird, sondern einfach der Ausdruck der Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was die Schweiz auch heute noch ist und sein kann, was dieses Vaterland beinhaltet. Einfach dankbar sein dafür, aber nicht auf andere runterschauen. Und so braucht es sechstens die persönliche Entscheidung. Ich muss mich bekehren, umkehren. Das Kreuz im Schweizer Wappen soll uns jedes Mal, wo wir es wieder sehen, daran erinnern, ich muss mich persönlich entscheiden. Es geht nicht automatisch. Und darum auch ein Buß- und Bettag kann man institutionalisieren als schweizerischen Bet- und Bußtag. Und Buße heißt nicht eine Buße bezahlen. Das macht man bei der Polizei. Aber bei Gott heißt Buße tun, die persönliche Schuld bereuen und Gott im Gebet bekennen. Und wichtig ist, dass der Einzelne das aufrichtig tut. Und da muss man nicht warten bis September. Das kann heute und soll auch heute geschehen. Und dann als letzter, siebter Punkt, Leben in der Nachfolge. Manche haben gesagt am vergangenen Mittwoch, wir brauchen eine breit abgestützte Gebetsgemeinschaft weltweit im Blick auf diese Corona-Krise. Und je nachdem wurde auch 2. Chroniker 7, 14 dabei zitiert. Aber meine Frage war, und jetzt, nach dem Mittwoch, ist das schon vorbei, was ist jetzt anders als vorher? Dann muss ja der Weg, auf dem wir gehen, anders sein, als wie er vorher war. Man kann nicht Buße tun und dann geht man den gleichen Weg weiter. Und da zeigt sich dann die Echtheit. Es muss eine Wende, eine Umkehr geben und das bedeutet dann ein Leben in der Nachfolge mit Jesus Christus. Und das wünsche ich jedem, der zuhört und zuschaut heute, ob Schweizer oder nicht Schweizer. Die Botschaft ist international. Das, was das Schweizer Kreuz ausdrückt, das gilt allen Menschen. Aber wir müssen uns entscheiden. Und das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.